Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Im heutigen Alti-Interview geht es um Wasser und insbesondere die Risiken, die von Wasser ausgehen. Am 22.03. findet der Weltwassertag statt. Ein Tag, der uns in Erinnerungen bringen soll, welche Bedeutung Wasser für unser aller Leben hat. Wir nehmen das zum Anlass, das Nachhaltigkeitsziel Nummer 6, Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle, genauer zu betrachten. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, der bei der DEG arbeitet. Die DEG ist eine Tochter der KfW. Und er hat gemeinsam mit dem WWF, dem World Wide Fund for Nature, den weltweit einzigartigen Water Risk Filter entwickelt. Ich begrüße Herrn Jens Hönerhof. Willkommen im virtuellen Studio, Herr Hönerhof. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank, Herr Salo, für die Einladung zu Ihrem virtuellen Studio und vielen Dank, dass ich zu diesem wichtigen Thema sprechen darf zum Weltwassertag. Mein Name ist Jens Hönerhoff und ich arbeite bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit. Als Ingenieur für Energie- und Verfahrenstechnik beschäftige ich mich, seit sehr vielen Jahren im Berufsleben mit dem Thema Wasser und vor allem auch mit dem Aspekt, wie man nicht nur Wasser effizienter einsetzen kann, sondern wirklich nachhaltiger in Kreisläufe einbringen kann. Das alles vor dem Hintergrund, dass die DEG Invest ja als Entwicklungsbank für langfristige Finanzierung in Entwicklungs- und Schwellenländern an internationalen Umwelt- und Sozialstandards arbeitet und einen Beitrag auch zur Einhaltung von den Menschenrechten bei internationalen Lieferketten haben möchte.
Jetzt haben Sie den Wasserrisikofilter entwickelt. Wie kam es dazu und um was geht es dabei konkret?
Beim Wasserrisikofilter stehen eigentlich zwei Aspekte im Vordergrund. Zum einen natürlich, wir als Investor möchten Risiken erkennen, die wir bei unseren Investitionen vornehmen. Das heißt also zu sehen, wo sind physische Risiken, aber auch regulatorische Risiken und auch Reputationsrisiken in unserem Portfolio und bei den Unternehmen, wo wir gerne investieren möchten. Aber zum anderen möchten wir auch proaktiv mit den Unternehmen zusammen Lösungen finden. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt. Wir wollen nicht, dass Investoren von bestimmten Risikogebieten weglaufen, sage ich mal so flapsig, sondern dass sie die Risiken erkennen und dafür ganz konkrete Lösungen finden. Und diesen Ansatz finden wir auch so wichtig, dass wir den auch für alle im Netz zur Verfügung stellen wollen.
Wem nützt das Projekt jetzt ganz konkret? Wer sind die Anwender und wie wende ich sozusagen an?
Zum einen hatte ich es ja schon erwähnt, sind Investoren auf globaler Ebene, aber auch in lokalen Banken und Fonds, die da investieren, aber auch global aufgestellte Unternehmen. Schauen Sie, wenn ein Unternehmen viele Produktionsstandorte hat, nennen wir mal einen Namen, Coca-Cola zum Beispiel, die wollen natürlich wissen, wo ihre Risiken sind an ihren Produktionsstandorten und auch gerade im Wasserbereich sind sehr viele mit finanziellen Aspekten verbundene Risiken verbunden. Als drittes sind das natürlich auch Unternehmen, die in den globalen Lieferketten eingebunden sind. Im Textilbereich, wenn Sie da schauen, H&M bezieht Ware von überall aus der Welt, hauptsächlich Asien, oder auch Unternehmen wie, wenn Sie hier in den Supermarkt gehen, bei Rewe oder Edeka, da finden Sie natürlich Waren aus aller Welt und die wollen auch wissen, wo das in den globalen Lieferketten dann ansteht.
Wie können wir uns diese Risiken konkret vorstellen? Über welche Größenordnungen sprechen wir hier eigentlich?
Wenn wir hier weltweit schauen, was uns persönlich ja am meisten in Gedanken ist in Deutschland, sind ja so Risiken wie Trockenheit. Wir sprechen darüber, seit 2 Jahren hatten wir hier in Deutschland wiederholende Trockenheit, die auch einen Effekt hat auf die Wälder, auf die Landwirtschaft. Wenn man das global sieht, bei den finanziellen Risiken ist Trockenheit sicherlich ein wichtiger Aspekt, ein anderer finanziell noch viel wichtiger Aspekt sind die Überflutungen. Wenn wir da an den Klimawandel denken, ist es sogar so, dass durch den Klimawandel die höheren Temperaturen zu höheren Niederschlägen führen und deswegen die Überflutungsrisiken steigen, diese extremen Wetterereignisse, von denen wir oft sprechen. die natürlich dann zu solchen Risiken führen. Bei der CDP, das ist eine Organisation, die Daten erfasst, und auch bei Bloomberg und ähnlichen einspeist, die sprechen davon, dass Unternehmen Ausfälle, jährliche Ausfälle von über 30 Milliarden wegen sich realisierenden Wasserrisiken haben und dass insgesamt so ein Value at Risk über 300 Milliarden im Portfolio von den Unternehmen sozusagen schlummern, was durch extreme Wetterereignisse, die mit Wasser verbunden sind, sich realisieren können. Also wir sprechen von großen Summen und von sehr hohen Risiken, wenn man die nicht adäquat bewertet und auch die Mitigation, die Lösung dafür findet.
Also schon eine Größenordnung, die wirklich ernst zu nehmen ist. Jetzt interessiert uns natürlich Ihr Filter, den Sie maßgeblich mitentwickelt haben. Wie funktioniert denn Ihr Filter?
Der Wasserrisikofilter als solches basiert eigentlich auf einem recht einfachen Prinzip. Wir haben versucht, zum einen die physischen Risiken zu erfassen in einem Wassereinzugsgebiet. Das ist basiert dann sozusagen auf dem Ort, wo sich das Unternehmen, das einzelne Unternehmen, Zulieferer dann auch befindet. In welchem Wassereinzugsgebiet befindet sich das? Und da gibt es 38 Indikatoren für das Wassereinzugsgebiet. Welche Wasserverfügbarkeit ist da? Grundwasser, wie viel Überschwemmungen gibt es etc. Aber die Risikoindikatoren gehen auch in den Reputationsbereich. Wie viele Nachrichtenartikel tauchen dort in der Region auf, die sich mit dem Wasserrisiko beschäftigen? Oder wie ist der legale Rahmen in dem Bereich auch gegeben? Wobei ein legaler Rahmen auch wichtig ist, um dass ein Unternehmen Sicherheit hat, in langfristig dort zu operieren und dass nicht ein Unternehmen oberhalb ihm das Wasser verschmutzt oder ihm Wasser wegnimmt. Insgesamt sind 60 Risikoindikatoren dort eingeflossen. Die Hälfte davon ungefähr stellt das Unternehmen selber zur Verfügung durch einen Fragebogen und die andere Hälfte ist auf das Wassereinzugsgebiet bezogen und daraus wird ein, sage ich mal, globaler, lokaler Index erarbeitet für das Wasserrisiko, was das einzelne Unternehmen hat.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben von einem Unternehmen oder von einem Investor, der Ihren Filter einsetzt?
Schau mal, wir arbeiten ja auch mit den Unternehmen, die wir finanzieren, in globalen Lieferketten. Mal ein Landwirtschaftsunternehmen in Peru, was Avocados produziert, Spargel, Mangos und Artischocken. Das sind alles Produkte, die finden Sie, wenn Sie heute Abend vielleicht einkaufen gehen, im Supermarktregal bei den frischen Früchten, wenn Sie draufschauen, da ist eine Avocado, die kommt aus Peru, dann kann es gut sein, dass das von einem der Unternehmen ist, die wir dort finanziert haben. Die Sachlage ist so, dass diese Unternehmen, die produzieren in bewässerten, künstlich bewässerten Gebieten und das Wasser kommt ja irgendwo her. Und das Wasser kommt in der Regel aus den Andengebieten, wird geleitet über Bewässerungskanäle auf die Bewässerungsflächen. Aber dieses Wasser ist ja auch endlich. Das heißt also, wir müssen schauen und das Unternehmen muss vor allem auch schauen, wie sind die Wasserressourcen in den Anden, wie verändern die sich, können sich leicht vorstellen mit dem Klimawandel, was zum Abschmelzen der Gletscher führt. In diesen Jahren haben sie vielleicht mehr Wasser in den Trockenzeiten, wenn das Wasser in den Gletscher schmilzt. Aber in 30 Jahren sieht die Situation ganz anders aus. Dann sind die Wasserressourcen in den Gletschern sozusagen aufgebraucht. Und das Unternehmen muss sich da gemeinsam mit den anderen Unternehmen und anderen Behörden, aber auch den Nachbarn darauf vorbereiten, dass solche Situationen besser gemanagt werden.
Jetzt natürlich eine spannende Frage für uns. Wie kam es zur Kooperation zwischen der DEG und dem WWF? Und wer hat denn welche Rolle?
Mit dem WWF hat die DEG eine langjährige Kooperation. Das liegt auch daran, wir sind ja ein öffentliches Unternehmen. In unserem Aufsichtsrat sitzen nicht nur Vertreter von unserer Muttergesellschaft und von den verschiedenen Ministerien, sondern auch von der Zivilgesellschaft. WWF hat dort einen Boardsitz bei uns im Unternehmen. Und durch diese langjährige Kooperation versuchen wir immer, neue Themen sozusagen im Umweltbereich anzugehen, wo auch Lösungen notwendig sind, dass man nicht die nur Tagesprobleme löst, sage ich mal, bei den Investitionen, sondern auch dann langfristige Probleme angeht. Und das war vor über 13 Jahren, dass der WWF und die DEG gesehen hat, es werden Wasserrisiken nicht langfristig bewertet, sondern immer nur kurzfristig sich angeschaut. Und wir wollten eine gemeinsam erstmal ausprobieren, wie kann das überhaupt funktionieren. Tess selber können sich das vorstellen, die DEG selber hat ungefähr um die 300 Direktinvestitionen weltweit in Entwicklungs- und Schwellenländern bei über 600 Standorten selber. Und da ist es schon eine Herausforderung zu wissen, an welchen dieser Standorte gibt es jetzt spezifisch langfristige Wasserrisiken. Und dafür wollten wir genau diesen Wasserrisikofilter entwickeln, um diese langfristigen Wasserrisiken auch besser erkennen zu können. Und ich sag mal so, das Projekt war so ein Erfolg bei der Analyse, dass wir gesagt haben, das müssen wir anderen auch zur Verfügung stellen, anderen Investoren, aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit, damit die auch einen Einblick in diese Daten haben, auf die wir zurückgreifen.
Sie haben schon angesprochen, sehr viel in Ihrem Modell hat Open-Source-Charakter. Jetzt interessiert mich natürlich, was fasziniert Sie persönlich am Water-Risk-Filter?
Der Wasserrisikofilter ist für mich insofern sehr faszinierend, dass man nicht nur sehen kann anhand dieser Analysen, welche Risiken da sind. Und ich behaupte auch mal, die sind sehr schön aufgearbeitet. Wenn Sie da mal einen Blick reinwerfen, das sind Karten, die sind in Farben gestaltet, von grün, gelb nach rot hin, sehr visuell ansprechend. Das ist für mich eine sehr wichtige Sache in dem heutigen Verständnis. Keiner liest mehr lange Texte, sondern möchte auf einen Blick eigentlich erkennen, was für ein Risiko habe ich da vor Ort. Und das haben wir gemacht, indem wir diese 38 Grundindikatoren visuell aufgearbeitet haben mit diesem Kartenmaterial. Das ist zum einen, was sehr spannend ist. Zum anderen ist es sehr spannend, wenn Sie dann das konkret die Daten eingegeben haben für den Standort von dem Unternehmen, bekommen Sie auch Handlungsempfehlungen. Und zwar Handlungsempfehlungen da, was ich, wenn Sie dort einen Brunnen bauen und Grundwasser nutzen, nutzen Sie dann auch einen Hydrologen, um wirklich die Fähigkeit des Grundwasserleiters dann weiter zu analysieren. Oder ein Engagement, wenn das Wassereinzugsgebiet auch wirklich stark belastet ist durch andere Unternehmen oder auch durch die Städte, die dort angeschlossen sind, schließen Sie sich zusammen mit den anderen Nutzern im Wassereinzugsgebiet und bringen Sie sich ein für ein nachhaltigeres Wassermanagement. Also es zeigt proaktiv auf, welche Lösungen man für die Zukunft einbringen kann und nicht nur sozusagen sich selber den Teil sichern, sondern wirklich als Gemeinschaft sich da einzubringen. Das soll das halt auch motivieren.
Es gibt eine Einheit namens Task Force on Climate-Related Finance Disclosure oder ganz kurz gesprochen TCFD. Was macht diese Task Force und welche Ziele werden hier im Hinblick auf Klimarisikoszenarien verfolgt?
Die TCFD ist ein allgemeiner Standard, der sich in der Finanzindustrie herausgebildet hat zu den Bewertung von Klimarisiken in der Finanzindustrie und auch um Handlungsempfehlungen dort abzuleiten. Bei der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, haben wir die Möglichkeit, langfristige Klimarisiken in unserem Portfolio zu erkennen. Das ist quasi ein Standard, den die Finanzindustrie im Moment entwickelt, um zu sehen, wie kann man Klimarisiken reagieren. Zum einen fängt das natürlich an, wie bei allen Risiken, dass man erstmal überhaupt die Risiken erkennt, das heißt, sie bewertet und dann auch die Daten veröffentlicht. Das heißt also, da gibt es ein Disclosure, eine Berichtspflicht von den Unternehmen, dass die klimarelevanten Risiken auch berichtet werden. Und der Wasserrisikofilter, der wurde so weiterentwickelt vom WWF, dass sozusagen die Klimarisiken im Portfolio auch langfristig aufgezeigt werden nach den IPCC-Standards, dass man sagt 2030, welches Klimarisiko gibt es dort vor Ort 2050 und je nachdem, ob ich welches Klimaszenario ich folge, das 1,5-Grad-Szenario, 2-Grad-Szenario oder Worst-Case-Szenario, dass man sozusagen sieht, welche Auswirkungen gibt es da. Und das ermöglicht den Unternehmen ganz praktisch, das dann auch nach TCFD zu berichten, in ihren Geschäftsberichten, Jahresberichten. Und natürlich, wir wünschen uns auch, dass das Portfolio dementsprechend auch nachhaltiger gestaltet wird. Das heißt, aktiv mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um die Emissionen zu senken, aber auch die klimabedingten Risiken durch Überflutung und Trockenheit zu senken.
Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie haben den Begriff Value at Risk kurz erwähnt. Wie können diese Risiken evaluiert werden? Gibt es Risikokonzepte ähnlich eines Value at Risk Ansatzes, den zum Beispiel die Finanzindustrie verwendet im Wasserrisikofilter?
Der Teil ist es relativ komplexe Fragestellung. Wie kann man den Value at Risk sozusagen in dem Wasserteil mit bewerten? Wir kennen das so ein bisschen aus der Diskussion mit den Investitionen im fossilen, extraktiven Industrie. Wie werden sozusagen die Risiken bewertet, in denen Investoren jetzt den neuen Carbon Price dann damit einbeziehen? Und bei Wasser ist es sozusagen kein fester Preis, den man einbeziehen kann. Wasser ist eine sehr lokale Angelegenheit. Das heißt, bei so einer Analyse vom Value at Risk von dem Wasserteil muss man verschiedenste Risikoaspekte mit einbeziehen, die sich auf die lokalen Gegebenheiten beziehen. Und das ist ein Thema, was wir im Moment noch entwickeln. Und das soll im Laufe des Jahres auch öffentlich verfügbar werden, dass sozusagen jedes Unternehmen für sich auch den Value at Risk speziell für den einzelnen Standort mit berechnen kann. Insgesamt gibt es natürlich Schätzungen zum Value at Risk im Wasserbereich. Wie ich zu anfangs erwähnte, CDP hat kürzlich eine Zahl veröffentlicht, dass 301 Milliarden weltweit an Wasserrisiken in dem Portfolio der Investoren drinsteht und dass man auch durchaus mit recht einfachen Investitionen im Wasser, Recycling und Wiederverwendung von dem Wasser von geschätzten 55 Milliarden diese Risiken sehr stark mitigieren könnte. Aber diese ganzen Zahlen, ich sage es ganz ehrlich, muss man sehr unter Vorsicht genießen und wir versuchen das halt sehr standortbezogen zu sehen. Und da ist dann die Herausforderung, wie kann man es standortbezogen analysieren? Und da hilft dann auch wieder der Wasserrisikofilter, wie man an jedem Standort sehr individuell das bewerten kann.
Herr Hönerhoff, die letzte Frage. Was erwarten Sie für die kommenden, sagen wir mal, 5 Jahre in der Risikoentwicklung für Wasser?
In den nächsten 5 Jahren wird, denke ich mal, das Bewusstsein für die Risiken im Wasserbereich viel stärker sein, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben. In der Vergangenheit hat man sehr stark davon gesprochen, dass Klimarisiken dort sind. Heutzutage ist es mehr im Bewusstsein gekommen, dass auch die Wasserrisiken einen sehr hohen Stellenwert haben. Wenn wir den vom World Economic Forum den letzten Bericht sehen, hat jetzt im 6. Jahr in Folge gehört Wasser zusammen mit den eher extremen Wetterereignissen zu den höchsten Risiken, die sich für die Unternehmen materialisieren und davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren das leider auch nicht besser werden wird. Das heißt also, die Risikoentwicklung, das Bewusstsein über die Wasserrisiken wird viel stärker werden. Die Leute werden sich bewusster werden, dass Starkregenfälle nicht einzelne singuläre Ereignisse bleiben werden, dass Waldbrände, die ja sehr eng mit Trockenheiten und Hitzewellen verbunden sind, keine singulären Ereignisse bleiben werden und dass sie sich im Endeffekt stärker darauf vorbereiten müssen, wie kann man solche Risiken vermeiden, nicht nur von der, sage ich mal, Emissionsseite her, dass man weniger CO2-Emissionen hat von seinem Unternehmen, damit man langfristig den Klimawandel stoppt hoffentlich, sondern dass man auch sich lokal darauf vorbereitet, kurzfristig, wie kann ich mit diesen erhöhten Risiken, die sich im Wasserbereich materialisieren, wirklich umgehen und die auch die finanziellen Risiken dann vermeiden, aber auch Risiken für die anliegenden Anwohner, für die ja jedes Unternehmen auch eine sehr starke Verantwortung hat.
Das war Jens Hönerhoff von der DEG, der gemeinsam mit dem Worldwide Fund for Nature den weltweit einzigartigen Wasserrisikofilter entwickelt hat. Herr Hönerhoff, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie zum Weltwassertag so wichtige Interviews aufnehmen. Danke.
alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de